Leon Bichler grüßt Sie aus München zu einer neuen Ausgabe unserer Kurs Null Serie Wunder gibt es immer wieder. In dieser Reihe schildern wir zeichenhafte und wunderhafte Geschehnisse im Christentum und beleuchten, was es mit ihnen auf sich hat. Heute geht es bei uns um die katholische Sicht auf verschiedene Formen von Prophetie. Dabei werden wir uns in dieser Ausgabe auch mit Heiligen beschäftigen, denen übernatürliche Erkenntnisse zugesprochen werden, etwa mit Pater Pio, sowie mit Eingebungen von Personen, die nicht offiziell von der katholischen Kirche bestätigt wurden, wie zum Beispiel mit dem bayerischen Alois Ihlmeier. Auch mit Offenbarungen, wie etwa mit der Marienerscheinung im Jahr 1917 im portugiesischen Fatima, werden wir uns etwas näher beschäftigen. Angesichts solcher Phänomene fragen sich natürlich viele Menschen, ob etwas dran sein könnte und wenn ja, wie so etwas eigentlich möglich sein kann und was das über die Freiheit des Menschen aussagt, wenn zukünftige Ereignisse oder gar seine persönliche Zukunft vorhergesagt werden könnten. Mein heutiger Sendungsgast zu diesem Themenkomplex ist der Autor und Historiker Dr. Michael Hesemann aus Düsseldorf, der vielen unserer regelmäßigen Hörern bereits aus diversen Sendungen von Radio Horeb bekannt sein wird. Herr Dr. Hesemann hat sich bereits schriftstellerisch mit dem Themenkomplex von Prophezeiungen, Hellsicht und Prophetie befasst und auch ein Buch verfasst über die Marienerscheinungen, die 1917 im portugiesischen Fatima stattfanden und bei welchen die Jungfrau Maria Prophezeiungen machte. Mehr zu diesen Themen kann er uns jetzt selbst erzählen und so freue ich mich, Sie heute auf Radio Horeb begrüßen zu dürfen. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Dr. Hesemann.
Ja, grüß Gott.
Herr Dr. Hesemann, wenn wir von solchen Begriffen sprechen wie Hellsicht, Prophetie oder Privatoffenbarungen, stellt sich zunächst einmal ja die Frage, ist es eigentlich alles dasselbe oder meint man damit doch ganz unterschiedliche Dinge?
Nein, da gibt es schon große Unterschiede und der Hauptunterschied liegt darin, wo eben die Quelle einer Prophezeiung oder Voraussage liegt. Zum Beispiel Hellseher, davor warnt die katholische Kirche, weil viele Hellseher eben auch nicht ihre Offenbarungen, ich will mal sagen, von oben bekommen, sondern von unreinen Geistern, von, um einen Begriff aus der Dämonologie zu verwenden, von Dämonen vielleicht sogar und darum den Menschen auch auf Irrwege bringen können. Und darum ist vor okkulten Praktiken erst einmal zu warnen. Unbedingt zu warnen ist vor der Anwendung von automatischem Schreiben oder dem Ouija Board oder all diesen, wie gesagt, okkulten Praktiken und eben auch von dem gewöhnlichen Wahrsager, wie er auf der Kirmes oder auf dem Oktoberfest oder wo auch immer zu finden ist, weil da eben die Frage ist, ob er wirklich seine Angaben von Gott bekommt, mal abgesehen von den vielen, vielen Schwindlern, Betrügern und Scharlatanen auf dem Gebiet oder ob da wirklich eine Intuition von oben eintrifft. Also da muss man schon ganz stark unterscheiden und darf auf keinen Fall jeden, der sich da irgendwo als Kenner der Zukunft aufweist, blind hinterherlaufen. Dann gibt es natürlich auch noch die falschen Propheten, die sich als Offenbarer von Marienerscheinungen zum Beispiel ausgeben. In Deutschland sehr populär wurde das sogenannte Buch der Wahrheit. Gerade auch in konservativ-katholischen Kreisen hat es viele Anhänger gefunden. Und dann kam heraus, das sogenannte Buch der Wahrheit stammt von Mary McGovern, stammt von einer irischen PR-Dame, die damit eigentlich nur Geld verdienen wollte und die Versatzstücke aus verschiedenen anderen veröffentlichten Prophezeiungen verwendet hat, die auch einen australischen selbsternannten Seher und Sektengründer als Ghostwriter engagiert hat und die damit einfach Schindluder getrieben hat. Also da muss man, sogar wenn behauptet wird, dass jemand Marienerscheinungen hat oder Offenbarungen von Maria, vom Herrn selber bekommt, auch da muss man große Vorsicht walten lassen und dem Mahnwort des heiligen Paulus folgen, prüfet alles und nur das Gute behaltet. Prüfet alles und nur das Gute behaltet.
Dann ist natürlich die Frage, was das Gute ist, ob man das Gute erkennen kann, sozusagen das Wahre vom Unwahren scheiden kann, Gut von Böse unterscheiden kann. Gibt es dafür einen Maßstab? Was sagt denn die Kirche zu, sagen wir mal, dieser Unterscheidung der Geister?
Ja, da gibt es schon sehr klare Kriterien, die sowohl der Laie, wenn er mit etwas an Offenbarung konfrontiert wird, anwenden kann, die dann auch von der Kirche angewendet werden, wenn sie Privatoffenbarungen untersucht. Und es gibt von der Glaubenskongregation in Rom einen regelrechten, ja, ich will mal sagen, Ratgeber oder eine Anleitung zur Prüfung. Und da muss man erstmal schauen, liegen überhaupt genügend Daten vor. Und dann ist das Hauptkriterium, ob das, was gesagt wird, im Einklang mit der Heiligen Schrift oder auch von der Kirche anerkannten Privatoffenbarungen mit der Lehre der Kirche steht. Eine himmlische Quelle, eine himmlische Stimme, ob nun die Jungfrau Maria oder unser Herr oder ein Engel, würde nie etwas offenbaren, was den Lehren der Kirche widerspricht. Weil die sind ja, das ist die geoffenbarte Wahrheit. Und wir Christen glauben ja erstmal, dass die Offenbarung abgeschlossen ist mit dem Neuen Testament, mit den Aposteln. Und was danach kommt, die Privatoffenbarungen, die können ergänzen, die können aktualisieren, aber die können nie in Frage stellen, was schon offenbart wurde. Also die können es nur noch updaten, auf Neudeutsch gesprochen. Und darum ist das Hauptkriterium, wird dort etwas gesagt, was in Einklang mit der Lehre der Kirche steht oder wo ein Widerspruch besteht. Und wenn es Widersprüche gibt, wenn da eine neue Lehre verkündet wird, dann von vornherein Finger weg, dann kann es nicht von Gott stammen. Da muss man natürlich auch den Seher oder die Seherin selber unter die Lupe nehmen. Wie lebt dieser Mensch? Ist das ein demütiger, ein bescheidener, ein nach den Gesetzen der Kirche lebender Mensch oder eben nicht? Das war ja bei der Mary McGovern auch ein ausschlaggebender Faktor. Das war einfach eine Gesellschaftsdame, eine Society Lady, die ein vollkommen normales, weltliches Leben geführt hat, die privat nicht mal ein Kreuz getragen hat und die wirklich nur damit Geld verdienen wollte und auch viel Geld verdient hat. Und da muss man eben ganz stark unterscheiden. Ein echter Seher, der lebt dann auch, was ihm offenbart wurde. Der lebt danach. Da gibt es keinen Widerspruch, sondern einen Einklang von dem, was gesagt und was offenbart wird und dem, wie er lebt. Der verändert sein eigenes Leben, bevor er andere aufruft, ihr Leben zu ändern. Und dann ist natürlich noch die Frage der Transparenz. Führen die Erscheinungen zu Gott, zu Christus, den Evangelien, oder führen sie weg von Gott, von Christus, von Evangelien und von der Kirche? Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage der Zeichen. Gibt es wirklich genügend Gründe, hier einen übernatürlichen Ursprung zu vermuten? Weil die menschliche Seele, der menschliche Geist sind ja in vielen Dingen auch tiefe Abgründe. Und wir wissen nicht genau, was im Unbewussten und im Unterbewussten des Menschen alles entstehen kann. Da kann natürlich ein Mensch überzeugt sein, er bekommt Botschaften und in Wahrheit ist er einfach nur schizophren. Und da liegt eine psychische Krankheit vor. Und darum ist immer noch die Frage, gibt es wirklich objektive Gründe, an einen übernatürlichen statt einen natürlichen Ursprung zu glauben? Und darum gibt es dann auch die drei Klassifikationen von Privatoffenbarungen, auch von Marienerscheinungen im Sprachgebrauch der Kirche. Da gibt es einmal das non constat de supernaturalitate, das neutrale Urteil, es gibt noch keinen Beweis für eine Übernatürlichkeit. Dann gibt es constat de supernaturalitate, also es steht fest, wie meinetwegen im Fall der Marienerscheinung von Fatima, dass hier ein übernatürliches Geschehen vorliegt, weil einfach 100.000 Menschen das Sonnenwunder gesehen haben, weil eine Prophezeiung nach der anderen wahr wurde. Und dann gibt es eben das constat de non supernaturalitate. Das bedeutet, der übernatürliche Ursprung wurde widerlegt. Es gab Hinweise auf einen Schwindel, auf einen Betrug, auf eine Geistesstörung oder eben auch auf eine nicht von Gott stammende Quelle. Und so geht es eben weiter in der Anleitung. Dann werden natürlich Expertenmeinungen eingeholt. Dann müssen Ärzte und Psychiater befragt werden, ist der Mensch wirklich gesund, von dem diese Visionen stammen? Auch gerade wenn meinetwegen Ekstasen vorliegen, ist das pathologisch bedingt oder wirklich ein übernatürlichen Ursprung. Und dann tragen die Erscheinungen, tragen die Offenbarungen gute Früchte. Inspirieren sie Menschen zu einem gläubigeren Leben und zur Rückkehr, Gebet und Umkehr, Rückkehr zur Kirche, Rückkehr zum Glauben, oder ist das Gegenteil der Fall? Und so wird natürlich dann auch das Urteil der kirchlichen Autoritäten aus dem Umfeld des Menschen eingeholt, meinetwegen der eigene Pfarrer, der weiß am besten über das Glaubensleben eines Menschen Bescheid. Der Beichtvater darf natürlich nicht enthüllen, was in der Beichte gesagt wird, aber er kann den Menschen beurteilen und er kann sagen, ob er ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl hat. Und wie hat der Mensch einfach vorher gewirkt und gelebt, wodurch wurde er auffällig und positiv oder negativ. Und das sind die Kriterien, die eben dort eine Rolle spielen. Für die Kirche gilt, ich möchte das mal aus den Anleitungen der Glaubenskongregation auch zitieren, da Gott allmächtig ist, ist ihm auch möglich, Maria oder andere Heilige visionär zu Menschen kommen und sprechen zu lassen. Zweitens, die Offenbarung Gottes in der Heilsgeschichte, deren Höhepunkt sein Sohn Jesus Christus ist, bedarf keiner Ergänzung durch Erscheinungen, aber die Offenbarung ist eigentlich mit dem Tod der Apostel abgeschlossen. In der Bibel, speziell im Neuen Testament, steht alles Notwendige zur Erlösung des Menschen. Marienbotschaften sind also eigentlich rein überflüssig, aber sie dienen dann doch dem Zweck, uns zu einer bestimmten Zeit vergessene Wahrheiten wieder in Erinnerung zu berufen und wie gesagt auch diese Wahrheiten auf die Umstände der Zeit, der Gegenwart anzuwenden. Und darum ist es für den Gläubigen ratsam, den anerkannten Erscheinungen Beachtung zu schenken, obwohl keiner zum Glauben an sie verpflichtet ist, kann sich ein solcher Glaube oft in hohem Maße als sinnvoll und heilsam erweisen. Orte echter Erscheinungen sind immer auch Stätten des lebendigen Glaubens. Und über allem schweben die Worte des heiligen Paulus: Löscht den Geist nicht aus, achtet Prophetengabe nicht gering, prüfet alles und was gut ist, behaltet, was er im Thessalonikerbrief gesagt hat.
Herr Dr. Hesemann, welche Hellseher oder Propheten sind denn dann im Katholizismus bekannt? Und gab es diese Propheten nur zu biblischen Zeiten oder gar durchwegs?
Nein, es gab die gesamte Kirchengeschichte über Heilige, die Offenbarungen gehabt haben, die prophetisch waren. Es gab auch die gesamte Kirchengeschichte über Marienerscheinungen, Erscheinungen der Engel, in denen Menschen etwas offenbart wurde, in denen Menschen in bestimmten historischen Situationen gewarnt wurden, in denen Menschen bestimmte Ratschläge gegeben wurden, die dann auch oft genug Geschichte gemacht haben, Geschichte verändert haben. Zum Beispiel Konstantin der Große, der hat vor einer entscheidenden Schlacht, der Schlacht an der Mittelalterlichen Brücke, eine Vision gehabt, dass er das Kreuz oder das Kiro, das Zeichen Christi, das Christogramm, auf die Schilde seiner Soldaten malen sollte und mit diesem Glaubensbekenntnis würde er siegen, würde er den Tyrannen Maxentius, der gerade in Rom regierte, besiegen. Und genau so geschah es dann auch. Und wir haben viele Beispiele dafür, wo es in Träumen Weisungen gab, in Träumen Offenbarungen gab, wo, wie gesagt, wo Engel erschienen sind, wo auch Menschen mit prophetischen Gaben gesprochen haben. Wir haben die berühmte Päpsteprophezeiung des Malachias, einem irischen Heiligen aus dem frühen Hochmittelalter, zugeschrieben werden, die wahrscheinlich aber vom heiligen Philipp Neri stammen und wo all den Päpsten bis hin in die Gegenwart hinein prophetische Themen und ein prophetisches Motto vorausgesagt wurde, was oft genug sehr frappierend genau eintrifft. Also wenn ich mir da einige anschaue, die sind so zutreffend, da kann man nur sagen, es ist ein Volltreffer, ein wirklich prophetischer Volltreffer. Und das sind dann auch Dinge und Phänomene, die von der Kirche anerkannt wurden. So hat zum Beispiel Pius XII., der in der Prophezeiung von Malachias der Pastor Angelicus genannt wurde, der engelgleiche Hirte, hat sogar einen Film über sein Pontifikat danach benennen lassen, hat den Titel angewandt und auch gerne verwendet. Und da gibt es viele andere Beispiele auch. Wir haben dann natürlich die großen Marienerscheinungen. Die großen Marienerscheinungen, ob nun vor 500 Jahren Guadeloupe oder ob nun in La Salette, ob nun die Rue de Bac, ob nun Fatima, ob nun auch jüngere Erscheinungen, die sind von der Kirche immer sehr beachtet worden. Und gerade die Offenbarung von Fatima hat das Pontifikat von Johannes Paul II. Tief beeinflusst, tief geprägt und hat nach seiner eigenen Überzeugung ihm die Möglichkeit in die Hand gegeben, diese große historische Wende, die zum Untergang des Kommunismus führte, zum Fall der Mauern führte und zur Wiedervereinigung Europas führte, diese große historische Wende einzuleiten mit der von der Gottesmutter in Fatima erbetenen Weihe Russlands und der Welt an ihr unbeflecktes Herz. Also da muss man sagen, die Kirche geht offen, geht natürlich kritisch, aber geht offen mit solchen Offenbarungen um. Es gab viele Päpste, die sie zum Leitfaden für ihr Pontifikat gemacht haben. Auch Pius XII. Hat in dieser Stunde der Verzweiflung, wo Hitler ganz Europa unterworfen hat, in der Sowjetunion einmarschiert war, wo die Nachrichten vom Holocaust dem Vatikan erreichten und alles völlig verzweifelt war, dass hier dieser dämonische Tyrann nicht nur das auserwählte Volk Gottes, sondern im Endeffekt auch die Kirche vernichten wollte, da hat dann Pius XII. Gerade noch im richtigen Moment die Schriften von Lucia von Fatima vorgelegt bekommen und hat von dieser Weihe gelesen und hat die erste Weihe der Welt und Russlands an ihr unbeflecktes Herz vorgenommen am 31. Oktober 1942. Und dieser Tag wurde der Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Um Winston Churchill zu zitieren, vorher hat Hitler jede Schlacht gewonnen, nachher hat Hitler jede Schlacht verloren. Das hat nun Churchill nicht auf die Weltweihe hingesagt, er war ja kein Katholik, er war ja Freimaurer, sondern auf die Schlacht von El Alamein, die aber innerhalb von 8 Tagen nach der Weltweihe geschah in Nordafrika, wo Rommel den britischen Truppen gegenüberstand, dieser General mit seinen gewaltigen Panzerarmeen geschlagen wurde, von den Briten geschlagen wurde, die erste bedeutende Schlacht, die die deutschen Truppen verloren haben. Und dann im November begann die Kesselschlacht um Stalingrad, die Deutschland auch verlor. Und dann Stück für Stück innerhalb der kommenden Jahre wurden die Nazis besiegt und wurde das Böse zurückgedrängt. Fand dann auch in Russland eine geistige Wende statt. Stalin hat von dem Moment an immerhin die Christen nicht mehr offen verfolgt. Es gab noch eine Diskriminierung. Die Sowjetunion bestand noch bis unter Gorbatschow weiter, aber diese starke Verfolgung, die war dann doch vorbei, weil Stalin die Kirche auch brauchte, um die Russen für den Kampf gegen Hitler zu mobilisieren. Also da hat auch wieder in dem Fall Fatima Kirchengeschichte geschrieben. Und so muss man sagen, ja, die Prophetie findet gerade bei den großen heiligmäßigen Päpsten sehr wohl Beachtung.
Sie hören den Kurs Null auf Radio Horeb mit der Sendung Wunder gibt es immer wieder. Die katholische Sicht auf verschiedene Prophetieformen. Dazu bin ich heute mit dem Autor und Historiker Dr. Michael Hesemann aus Düsseldorf im Gespräch. Herr Dr. Hesemann, wir haben im ersten Sendungsteil schon ein wenig über vergangene Marienerscheinungen und über vergangene Prophetien gesprochen. Jetzt wird sich manch einer denken, ja, also Propheten, Heilige, sowas gibt es ja immer nur in der Vergangenheit. Gesehen hat man im Zweifel noch keinen. Manche laufen zwar irgendwelchen Leuten hinterher, die dann von einigen als Scharlatane verschrien werden, während andere aber sehr wohl diesen Leuten glauben, egal was sie sagen. Man hat dann von außen einen gespaltenen Eindruck, man weiß nicht recht, was man glauben soll. Die Kirche hat einige Kriterien aufgestellt, um die Geister voneinander zu unterscheiden, um sozusagen die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir haben ja schon vorher einige Kriterien gehört. Jetzt fragt man sich zum Beispiel bezüglich Personen wie Pater Pio, der die Wundmale Christi hatte, oder bezüglich Katharina Emmerich, die Visionen gehabt haben soll, und auch viele weitere übernatürlich begabte Personen in der Kirchengeschichte, sind die auch schon zu Lebzeiten frequentiert gewesen? Oder ist es da so wie bei Malern, die dann auch manchmal erst nach dem Versterben große Bekanntheit erlangen und zu Lebzeiten im Zweifel immer verkannte Genies bleiben? Wie ist es denn im katholischen Bereich? Gibt es da Ähnliches?
Ja, nehmen wir die beiden Fälle, die von Ihnen schon angeschnitten wurden. Nehmen wir Pater Pio und Anna Katharina Emmerich. Also Pater Pio war schon zu Lebzeiten der Nationalheilige der Italiener, wurde aber gerade zu Anfang von der Kirche ganz schön hart angepackt, obwohl er mittlerweile von Johannes Paul II. Sogar heilig gesprochen wurde, also einwandfrei ein Heiliger war. Ein Grund, warum er heilig gesprochen wurde, waren überhaupt nicht die Wundmale, die er trug, die ihm diesen Ruf der Heiligkeit schon zu Lebzeiten einbrachten, die Stigmata, sondern die Art und Weise, wie er auf die, man muss schon wirklich sagen, Gängelungen der Kirche reagierte, nämlich mit Demut und Gehorsam. Und da war klar, wer derart demütig und gehorsam auftritt, der kann nur ein echter Heiliger sein. Und das hat ihm also bei der Heiligsprechung den entscheidenden Pluspunkt gegeben, auch wo vorher sogar von der Glaubenskongregation Zweifel angemeldet wurden, weil man Bedenken hatte, ob wirklich so viele übernatürliche Phänomene auf einen Menschen konzentriert heute noch auftreten könnten. Aber das war der Fall. Das war eindeutig der Fall. Und Pater Pio gilt heute als einer der größten Heiligen. Johannes Paul II. War selber Zeuge der Heiligkeit. Als Johannes Paul II. Zum Zweiten Vatikanischen Konzil nach Rom kam, da hatte er eine Sorge, eine Not im Handgepäck. Eine gute Freundin von ihm, eine polnische Philosophin, Wanda Poltawska, war schwer an Krebs erkrankt und die Ärzte hatten sie aufgegeben. Und er musste damit rechnen, dass jeden Tag die Nachricht von ihrem Tod ihn erreicht und erinnerte sich, wie er als Student im Ende der 40er Jahre in Rom gewesen war und mit Freunden nach San Giovanni Rotondo gefahren war, wo dieser Pater Pio lebte und wirkte, und wie sehr er beeindruckt von ihm gewesen war und wie sehr er Karol Wojtyła, diese Heiligkeit in diesem Mann gespürt hatte. Und da sagte er, also wenn jemand meiner guten Bekannten helfen kann, dann Pater Pio. Und hat einen Brief geschrieben an Pater Pio und hat gesagt, bitte, bitte beten Sie für diese Frau. Und Pater Pio antwortet und hat versprochen, er wird für sie beten und hat das auch genau datiert. Und genau in dem Moment wurde diese Frau Wanda Poltawska in Krakau nochmal medizinisch untersucht. Und die Ärzte haben zu ihrem völligen Erstaunen festgestellt, der Tumor war verschwunden, die Frau war geheilt. Und diese Frau lebt noch heute. Sie lebt noch heute hochbetagt in den Ende 90ern, glaube ich 98 Jahre alt, und lebt noch heute in Krakau. Die Tagespost hat gerade vor ein paar Wochen ein Interview mit ihr noch veröffentlicht, auch geistig fit und alles. Und da hat Pater Pio seinen Mitbrüdern gesagt, diesen Brief von diesem Wojtyła, heftet den bitte gut ab, der wird nochmal sehr, sehr wichtig. Er hat also möglicherweise sogar gewusst oder geahnt, dass dieser Wojtyła mal Papst werden würde. Und insofern, Johannes Paul II. Hat dann sogar die Geschichte in seiner Predigt bei der Seligsprechung angedeutet. Und da haben wir wirklich ein Beispiel von dieser großen, auch Wunderkraft von Pater Pio, der auch Visionen gehabt hat, der auch Prophezeiungen gehabt hat. Ja, Katharina Emmerich dagegen war zu Lebzeiten eher vernachlässigt worden. Sie war eine Ordensfrau, deren Orden im Rahmen der Säkularisierung das Kloster verloren hat, lebte dann in einem Pfarrhaus und hat als Haushälterin einem älteren Pfarrer gedient und hat dann aber ihre Stigmata bekommen, ihre Leidensvisionen gehabt und hat vor allen Dingen Visionen auch der Vergangenheit gehabt, vom Leiden Christi. Und es gab einen deutschen Dichter, Clemens Brentano, der davon gehört hat, der sein eigenes Suchen nach Gott in dieser Frau beantwortet fand und der ihre Visionen aufgezeichnet und veröffentlicht hat, aber eben primär von der Vergangenheit, vor allen Dingen vom Leben und auch vom bitteren Leiden unseres Herrn. Und diese Bücher wurden, ja, Hausbücher der deutschen Katholiken, haben eine immense Verbreitung gehabt, ohne dass die Frau offiziell kirchlich anerkannt wurde. Und erst über die Jahre hinweg, als Archäologen das ein oder andere Gebäude, was sie genau geschildert hat in allen Details, ob nun ein Tor in Jerusalem oder ein Haus in Ephesus, wo Maria mit dem heiligen Johannes viele Jahre verbrachte, all das wurde von Archäologen entdeckt und bestätigt. Und da hat man genauer hingeschaut und hat dann den Seligsprechungsprozess eingeleitet. Und sie wurde dann in der Tat 2003 von Johannes Paul II. In seiner letzten Seligsprechung parallel bei der gleichen Feier wie Karl von Österreich selig gesprochen. Ich war sogar persönlich dabei. Das hat eine Renaissance der Anna-Katharina Emmerich-Forschung herbeigerufen und auf einmal haben auch ihre Prophezeiungen Beachtung gefunden. Und sie hat zum Beispiel gesehen, dass es eines Tages in Rom zwei Päpste geben würde, einen alten Papst, der zurückgezogen leben würde, und den amtierenden Papst und viele andere Dinge. Und das hat nun in den vergangenen Jahren wieder Beachtung gefunden, obwohl sie wegen, ja, eigentlich ihres heiligmäßigen Lebens selig gesprochen wurde, nicht wegen der Schauungen, auch wenn die Schauungen sich als glaubwürdig gezeigt haben, auf jeden Fall die Schauungen der Vergangenheit, aber nun die Schauungen der Gegenwart sind auch hochaktuell. Also das sind Fälle, da hat die Kirche auch in jüngerer Vergangenheit anerkannt, dass der Geist der Prophetie noch wirkt, in den Heiligen noch wirkt.
In einem etwas weniger deutlich katholischen Kontext hat auch Alois Ihlmeier gelebt und auch Prophetien im bayerischen Freilassing den Menschen überliefert. Wir werden wie versprochen, nachher noch näher auf ihn eingehen. Erstmal will ich gerne noch einmal zumindest einhaken bei Pater Pio. Wenn man jetzt sich in die damalige Zeit versetzt, als er noch gelebt hat, dann hätten vielleicht auch einige Katholiken gesagt, ja, mei, also da weiß man nicht so recht, was man davon halten soll. Dem jetzt zu glauben, was er sagt, könnte ja irgendwie vielleicht gefährlich oder falsch sein. Da lässt man lieber mal die Finger davon. Heute gibt es ja auch noch Leute, die zum Beispiel die Wundmale tragen und die auch mitunter übernatürliche Begabungen haben sollen, beziehungsweise manche Leute spekulieren darüber. Sie haben zum Beispiel auch in ihrem Buch Stigmata, sie tragen die Wundmale Christi, von verschiedenen geschrieben. Im Internet sehr berühmt geworden ist auch der italienische Fra Elia. Dann fragen sich manche, ja, ist er jetzt so eine Art zweiter Pater Pio oder eine Art Elia, wie der Prophet in der Bibel? Also sollte man da lieber die Finger weglassen? Wer ist es überhaupt? Und vielleicht können Sie auch noch mehr über solche andere Personen nennen, die es ja jetzt auch gegenwärtig gibt und die ja vielleicht die Heiligen von morgen sind, aber vielleicht eben auch die von der Kirche verurteilten Heretiker von morgen. Man weiß es nicht. Die Kirche lässt sowas ja mitunter prüfen. Wie sehen Sie sowas? Welche von diesen Personen haben Sie selber kennengelernt? Wie schätzen Sie sowas ein?
Ja, die Kirche geht da ganz vernünftig vor, weil die Kirche mag keinen Personenkult. Und das ist auch gut und richtig, weil man weiß ja nie, wie sich ein Mensch entwickelt. Und sogar Heilige sind fehlbar. Und wenn dann zu viel Personenkult um jemanden entsteht, da kann er vielleicht auch gar nicht mit umgehen und verliert dann sein Seelenheil, weil dann vielleicht doch sowas wie Eitelkeit vorkommt und sich hervorarbeitet. Und Menschen werden ja auch vom Teufel versucht. Auch die großen Heiligen wurden vom Teufel versucht. Also darum, auch um das eigene Seelenheil des Visionärs willen, ist gut, wenn die Kirche da kritisch und skeptisch vorgeht. Und auch Stigmata sind ja keine Garantie für Heiligkeit. Also es gibt zum Beispiel einen Stigmatisierten in Italien, nicht Fra Elia, auf den ich gleich komme, sondern Giorgio Bonzuoni, der behauptet, er wäre die Reinkarnation von Francesco von Fatima, einem der drei Seherkinder von Fatima, was natürlich völliger Humbug ist, weil Reinkarnation ist eine heidnische, sondern eine hinduistische und buddhistische Lehre, aber kein Teil der katholischen Lehre. Und Francisco wurde nun vom Papst Franziskus gerade heilig gesprochen, ist also im Himmel, ist im Angesicht des Herrn und bestimmt nicht wiedergeboren in Giorgio Bonzuoni. Also hier werden gnostische, heretische, synkretistische Lehren von einem Stigmatisierten verbreitet. Und da darf man sich nicht täuschen lassen, weil Stigmata natürlich auch durch starke Autosuggestion hervorgerufen werden können. Ich spreche in dem von Ihnen erwähnten Buch Stigmata in diesem Fall von einer ja psychosomatischen Imitatio Christi, die sowohl im Fall einer wirklich gewollten, demütigen Christusnachfolge, wie aber auch im Fall einer Scheinnachfolge, eines Blendenwollens auftreten können. Und darum ist auch da Vorsicht angebracht, auch bei Fra Elia. Fra Elia, ich habe ihn kennengelernt, ich war von ihm als Menschen eigentlich positiv beeindruckt. Aber es gibt natürlich noch andere lebende Stigmatisierte. Es gibt auch eine Frau in Trevignano Romano in der Nähe von Rom, eine halbe Stunde nördlich von Rom, die regelmäßig Marienerscheinungen hat, haben will, die auch bei bestimmten Gelegenheiten Wundmale bekommt, die dann auch teilweise wieder verschwinden. Und da haben auch die Untersucher, unter anderem ein Kapuzinerpater, der schon im Auftrag seines Bischofs die Marienerscheinungen von Civita Vecchia, die echt waren, die auch Johannes Paul II. Geglaubt hat, untersucht hat. Und der hat auch von dieser Frau einen guten Eindruck, die heute nach wie vor Marienbotschaften bekommt und zum Beispiel im vergangenen September gesagt hat, dass in China ein Virus am Entstehen ist, was Europa treffen wird und heimsuchen wird. Und auch gerade in Italien und in Rom große Schäden und viele Tote verursachen wird. Und das ist mit dem Coronavirus wahr geworden. Und die auch zum Beispiel von Erdbeben gesprochen hat, die dann später eintrafen und so weiter und so fort. Also die auf jeden Fall es verdient hätte, dass man die wohlwollend im Auge behält. Also insofern, für den Gläubigen gilt auch hier das Wort des heiligen Paulus, prüfe alles und das Gute behaltet. Wenn man selber einen Impuls spürt, dass diese Erscheinung oder diese Person einen zum Glauben inspiriert, zum Gebet, zur Demut, zur Weihe an das unbefleckte Herz Mariens, dann kann es ja keinen Schaden anrichten, dann ist es in Ordnung. Aber wenn es den Gläubigen eher von der Kirche entfremdet, wie auch zum Beispiel das Buch der Wahrheit, was dann behauptet, der Papst wäre der falsche, Papst Franziskus wäre der falsche Prophet und dann auch Lügen über Papst Benedikt verbreitet, von wegen, der wäre also abgesetzt worden und wäre aus dem Vatikan vertrieben worden, obwohl er dort noch lebt und so weiter und so fort. Dann muss man also von vornherein gleich sagen, Finger weg, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.
Sie hören den Kurs Null auf Radio Horeb mit der Sendung Wunder gibt es immer wieder. Heute behandeln wir die katholische Sicht auf verschiedene Prophetieformen. Dazu bin ich mit dem Autor und Historiker Dr. Michael Hesemann aus Düsseldorf im Gespräch. Herr Dr. Hesemann, befassen wir uns doch jetzt einmal näher mit dem sogenannten Hellseher Herrn Alois Ihlmeier, der 1959 im bayerischen Freilassing verstarb. Einige Leute sind ihm zu Lebzeiten schon in Strömen nachgelaufen. Wer war denn dieser Mann? Was hat er gesagt? Und wie kann man seine Aussagen bewerten? Wovon sind denn überhaupt die Diskussionen um ihn geprägt? Geben Sie uns doch bitte einen Überblick über ihn.
Ja, also Ihlmeier wurde 1894 geboren und starb 1959. Und er ist dem Milieu der sogenannten Waldpropheten zuzuordnen, auch im Bayerischen Wald, der Mühlhasel zum Beispiel. Da gibt es schon Männer, die mit bestimmten übernatürlichen Gaben ausgestattet sind. Und dahin gehörte er. Er war Routengänger, hat also mit der Wimschelroute Brunnen bauen können, Brunnen gefunden, Wasseradern gefunden und Brunnen gebaut. Und da muss man natürlich sagen, ja, Wimschelroute, das ist schon eher so im Bereich okkulter Phänomene. Vorsicht. Aber er war auch sein Leben lang ein guter bayerischer Katholik. Also er war kein übler Mensch und darum darf man ihn auch nicht einfach nur verdammen. Er hat auf jeden Fall unglaubliche Fähigkeiten gehabt. Er hat schon im Zweiten Weltkrieg den Einheimischen gesagt, ob ihre Angehörigen, die im Krieg waren, ob die noch lebten, ob die in Kriegsgefangenschaft waren, wann die heimkehren würden und so weiter und so fort. Und er hat auch Bombenangriffe vorausgesagt und hat dadurch viele Menschen Leben gerettet und hat der Polizei geholfen bei der Aufklärung von Mordfällen und. Also darum, er war schon ein beachtenswerter Mann, der dann in den 50er Jahren einige Prominenz dadurch erlangte, dass Menschen wie der Chef der amerikanischen Truppen in Deutschland, General Clay oder auch Konrad Adenauer bei ihm Rat gesucht haben. Also da muss man sagen, mit offenen Augen und offenem Herzen und offenem Verstand drangehen. Und der hat nun wahrscheinlich um 1949 Visionen gehabt von einem kommenden Weltkrieg. Er hat geglaubt, dass irgendwann der Dritte Weltkrieg ausbrechen würde. Aber er hat auch andere Dinge gesehen. Er hat den Klimawandel zum Beispiel gesehen, hat gesagt, es kommt mal eine glückliche Zeit. Also er hat den positiv empfunden, dass es ein wenig wärmer wird. Und er hat gesagt, ja, in Bayern wird im Süden eine Temperatur herrschen wie in Italien. Wir werden Wein ernten können, Feigen noch im Oberland. Die fleißigen Bauern werden 2 Ernten im Jahr einbringen können und wir kriegen ein anderes Klima, es gibt keine Winter mehr, alles wächst gut und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Aussagen, die das bestätigt haben, dass er davon gesprochen hat. Nur als Beispiel mal, wo damals in den 40er, 50er Jahren noch nirgendwo die Rede war. Und ich meine, dass sich das Klima die gesamte Geschichte über gewandelt hat, wissen wir natürlich alle. Ob nun der Mensch etwas damit zu tun hat, darüber kann man streiten. Das ist nicht wissenschaftlich belegt und da wird auch sehr viel Propaganda betrieben mit völlig anderen Zwecken. Aber dass immer mal wieder, zum Beispiel bei den Römern vor 2000 Jahren, wo der Weinbau überhaupt nach Deutschland gebracht war, da war es viel wärmer auch als heute. Archäologen haben in England entdeckt, dass die Römer Olivenplantagen dort angelegt haben, was heute klimatisch völlig undenkbar gewesen wäre, ist zu kalt. Also insofern ist ein Klimawandel schon in Realität und seine Vorhersage beachtlich. Dann hat er von einem großen Brand, einem großen Feuer in Paris gesprochen, wo viele schon, als im vergangenen Jahr die Kathedrale Notre Dame brannte, gesagt haben, ja, vielleicht hat er den Brand von Notre Dame vorhergesagt. Seine interessanteste Prophezeiung hatte aber eine Caritas-Schwester, Maria Luise Bender, gegenüber gemacht. Die hat im Nachbarhaus von Ihlmeier oft verkehrt, weil dort ihr Fahrlehrer war. Dort hat sie Fahrunterricht genommen und sie hat den Ihlmeier aber auch öfter mal getroffen und Einmal hat er ihr gesagt, Mädel, du wirst eine große Umwälzung erleben, die kommen wird. Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie. Darauf folgt ein Glaubensabfall wie nie zuvor. Darauf eine noch nie dagewesene Sittenverderben. Als dann kommt eine große Zahl fremder Leute ins Land. Dann herrscht eine große Inflation. Das Geld wird immer mehr und mehr an Wert verlieren. Bald darauf folgt die Revolution in Deutschland. Und dann überfallen die Russen über Nacht den Westen. Nun, davon ist viel wahr geworden. Wir haben einen Wohlstand mit dem Wirtschaftswunder gehabt und haben ihn nach wie vor, wie es ihn noch nie in Deutschland gab. Aber wir haben leider auch einen gewaltigen Glaubensabfall. Die meisten Menschen heute leben, als ob es überhaupt keinen Gott mehr gäbe, und eine Sittenverderbnis haben wir auch. Man muss nur das Fernsehen anschauen. Und wer sich da noch an die Lehren der Kirche hält, der gilt als Ewiggestriger. Und das ist schon korrekt vorausgesagt worden. Und dann 2015 hat Merkel die Grenzen geöffnet und wir haben Flüchtlinge nach Deutschland geholt. Auch das stimmt überein mit der Voraussage, eine große Zahl fremder Leute würde ins Land kommen. Nun gut, hier stehen wir gerade. Die Inflation haben wir noch nicht. Aber wenn ich mir anschaue, wie gerade wegen der Corona-Krise der Staat hunderte von Milliarden neue Schulden macht, wie sollen die denn irgendwann beglichen werden, wenn nicht durch eine Geldentwertung, dadurch, dass mehr Geld gedruckt wird. Diese Schulden sind ja auch nicht ein deutsches Phänomen allein, sondern in ganz Europa besteht nun nach den verheerenden Einwirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft der Bedarf nach Unmengen von Geld. Es droht eine Massenarbeitslosigkeit, weil einfach viele Firmen so entschieden geschwächt wurden durch diesen wochenlangen, oft monatelangen Lockdown. Also das wird gewaltige Folgen für die Wirtschaft haben und darauf wird sehr wahrscheinlich eine Inflation folgen. Und dann ist die Frage, wie lange wird der Staat überhaupt diese Überschuldung aushalten können? Was geschieht, wenn der Staat bankrott geht, wenn der Staat auf einmal sein Sozialsystem nicht mehr halten kann? Dann besteht die Gefahr, dass wir das erleben, was in Frankreich und Italien schon im Rahmen der Gelbwestenbewegung in Frankreich zum Beispiel, in Italien, mittlerweile in Süditalien, weil die Menschen aufgrund der Corona-Krise einfach immer mehr in Not geraten. Auch was wir gerade in Amerika erleben, da droht die Gefahr einer Revolution. Ob dann wirklich die Russen über Nacht den Westen überfallen, da habe ich Bedenken. Also wenn, dann wäre es, wenn ich mir anschaue, wie Russland christlich wurde, wie stark der Glaube dort ist, wie dort christliche Werte noch eine Rolle spielen, wie die Dekadenz, die wir hier haben, dort fehlt. Dass wir hier noch eine recht gesunde Gesellschaft haben, muss ich sagen, dann wäre ein Einfall von Russland vielleicht eher ein Segen. Aber da ist die Frage, das sind Prophezeiungen, die kamen natürlich in einer Ära auf, wo der Kalte Krieg drohte und wo Russland für den Kommunismus stand. Und die Frage ist eben, ob Ursachen und Wirkungen gleich bleiben. Sie bleiben es natürlich nicht. Prophetie, und da sind wir an einem entscheidenden Punkt nun angelangt, Prophetie ist immer eine Warnung. Und Prophetie hat immer die beiden Prämissen, wenn, dann. Das ist ja typisch für die Botschaft von Fatima zum Beispiel, die immer wieder aus den Worten besteht, wenn, dann. Wenn die Menschheit weiter Gott beleidigt, wenn die Menschheit weiter sündigt, wenn die Menschheit auf gut Deutsch weiter lebt, als ob es keinen Gott gäbe, dann wird es weiter Kriege und Katastrophen und Christenverfolgung, was auch immer, geben. Also insofern, die Frage ist, ob diese prophetische Rolle, die Russland einmal hatte als Geißel Gottes, als Bestrafung der Menschen, ob es diese Rolle noch einnehmen kann oder ob sich bestimmte Weichenstellungen, bestimmte Koordinaten verändert haben. Da warten wir ab. Wir leben in spannenden Zeiten, so oder so, ob da wirklich etwas geschieht. Aber einen Zeitraum hat natürlich auch Irlmeier nicht angegeben. Den finden wir auch nie in echten Prophezeiungen. Auch in Fatima gab es keine Zeitangabe, sondern es gab nur bestimmte Koordinaten, die genannt wurden. Ja, wenn ein Licht am Himmel erscheint, da war dann diese großartige Aurora Borealis im Januar 1938, die dann dem Einmarsch Deutschlands in Österreich vorausging und dann den anderen Einmärschen, die dann dem Einmarsch in Tschechien eben, der dann dem Einmarsch in Polen vorausging, dem offiziellen Beginn des Zweiten Weltkrieges. Aber Jahreszahlen finden wir praktisch keine in der echten Prophezeiung. Und da folgen wir ja dem Wort unseres Herrn auch. Unser Herr hat gesagt, den Tag und die Stunde, den kennt weder der Sohn noch die Engel im Himmel, den kennt nur der Vater alleine. Und insofern ist die Frage, Irmeier hat zwar dann irgendwann mal von bestimmten Zahlen gesprochen, da sollen Dreier und Neuner eine Rolle spielen, aber inwiefern das irgendeine Bedeutung hat, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Wie dem auch immer sei, die Prophezeiungen von Irmeier sind zum großen Teil hochaktuell und darum gilt es, auch diesem Mann mit offenen Augen Beachtung zu schenken und man kann es nicht von der Hand weisen. Man kann es nicht von der Hand weisen, dass die Dinge, vor denen er uns noch gewarnt hat, Inflation ist schon sehr realistisch und was danach kommt, wer weiß.
Irmeier soll ja auch ganz banale Alltagsdinge der Zukunft, die nun unsere Gegenwart ist, schon damals skizziert haben. In den 1950ern beispielsweise Smartphones hat er beschrieben. Also er hat es beschrieben als so Blechbüchsen, mit denen die Menschen reden und zum Beispiel auch unbemannte Vögel, die aus der Wüste aufsteigen und Bomben abwerfen und so, was wir heute als Drohnen zum Beispiel identifizieren würden. Also Dinge, die dann natürlich viele irgendwie als Bestätigung seiner Voraussagen sehen und dann auch in ihnen die Angst auslösen, oh je, also was müssen wir jetzt tun, werden wir alle sterben, wird es einen Weltkrieg geben. Wir wollen natürlich auch jetzt keine irgendwie Panik schüren, sondern gerade natürlich auch immer darauf hinweisen, dass am Ende des Tages wir in Gottes Hand geborgen sind und man ja auch nicht Angst haben braucht, laut Christi Aussagen. Aber natürlich haben dann doch einige Angst, wenn sie jetzt den Eindruck gewinnen, oh ja, da ist was dran an solchen Aussagen und es geht bergab vielleicht mit der Gesellschaft. Wie ist die angemessene Reaktion aus katholischer Sicht?
Also die angemessene Reaktion ist auf keinen Fall lähmende Angst. Also da rufe ich die Worte des großen Heiligen Johannes Paul II. In Erinnerung, der schon auf dem Balkon, auf der Loggia des Petersdomes nach dem Habemus Papam gesagt hat, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, macht nur die Tore weit auf, reißt die Tore auf für Christus. Das ist die katholische Antwort auf alle Ängste und Sorgen. Wir haben ja schon im Alten Testament die, ich will mal sagen, Urgeschichte der Prophetie in der Geschichte vom Propheten Jonas. Dem Propheten Jonas sagte Gott, geh nach Ninive und kündige den Bewohnern der großen Stadt Ninive. Ninive war damals das New York der antiken Welt, die größte Stadt der Welt im 8. 9. Jahrhundert vor Christi Geburt. Verkünde den Bewohnern von Ninive, Gott werde ein Strafgericht schicken und diese Stadt wird untergehen. Und das hat er treu und brav gemacht. Und die Nineviten haben ihn nicht etwa aus der Stadt geworfen, sondern haben ihn so gehört und haben sich in Sack und Asche geworfen und Buße getan, sind umgekehrt, inklusive dem König, der ein Beten und Fasten angeordnet hat. Und da blieb die Zerstörung von Ninive aus. Und Jonas natürlich hadete mit Gott und sagte, hör mal Gott, du kannst mich hier doch nicht blamieren, indem du mich beauftragst, die Zerstörung von Ninive anzukündigen und dann tritt die nicht ein. Und auch Gott hat ihn dann wissen lassen, hat ihn dann offenbart, dass eben Prophezeiung nicht Unabwendbares vorhersagt, sondern die Menschen aufrütteln, warnen soll. Und genauso in die Botschaft von Fatima, die berühmteste Prophezeiung im vergangenen Jahrhundert. Wenn dann, es gibt nur eine Antwort darauf, Umkehr und Buße. Gebet, Gebet, Gebet. Wer den Rosenkranz betet, der kann dazu beitragen, dass all diese Ereignisse nicht eintrafen. Ich habe es gesagt, dass Pius XII. Die Welt und Russland dem unbefleckten Herzen Mariens weihte. Da wurden diese dämonischen, diese satanischen Kräfte Adolf Hitlers auf einmal gestoppt. Die wollten die ganze Welt unterwerfen. Und die wurden gestoppt und haben ihre große, ihre verheerende Niederlage, ihren Untergang erlitten. Als Johannes Paul II. 1984 die Welt und Russland erneut dem unbefleckten Herzen Mariens weihte, nun wie von der Gottesmutter gewünscht, gemeinsam mit allen Bischöfen der Welt, da wurde der Kommunismus, der noch für ein Jahr später den Dritten Weltkrieg geplant hätte, 1985, so offenbarte Schwester Lucia später, und mittlerweile ist es belegt durch Dokumente aus dem Politbüro der KPDSU, der Schanenko, der Vorgänger von Michail Gorbatschow, der wollte, er hat alles vorbereitet für einen Einmarsch in Westeuropa und einen Atomkrieg, und dann starb er frühzeitig, Gorbatschow kam an die Macht und die Perestroika und Glasnost und der Anfang vom Ende der Sowjetunion wurden eingeleitet. 7 Jahre später war die Sowjetunion Geschichte und wurde Europa befreit. Durch dieses Gebet, durch durch die Weihe der Welt an das unbefleckte Herz Mariens. Wenn wir uns heute dem unbefleckten Herz Mariens weihen, dann können wir alle Katastrophen verhindern. Wenn wir die Welt erneut dem unbefleckten Herz Mariens weihen und unsere Länder, dann können wir das Schlimmste immer wieder abwenden. Eine solche Weihe fand meinetwegen auf dem Höhepunkt der Corona-Krise am 27.03. in Rom statt. Das große Gebet, diese außerordentliche Urbi et Orbi Segen von Papst Franziskus. Und wenn Sie in Europa für Spanien, für Deutschland, für Italien die Corona-Kurven nachverfolgen, dann sehen Sie die offiziellen Kurven. Der Höhepunkt in den drei Ländern war immer der 27.03. Und von dem Moment an ging es hinunter. Es waren nur die Länder, die vor allen Dingen an dem Gebet beteiligt haben. Und dort hat es gewirkt. Wir brauchen natürlich den Resonanzboden, wo die Menschen noch nicht sich bedroht gefühlt haben und das darum nicht mitgemacht haben oder auch in einer anderen Region gelebt haben, gedacht haben, sie wären nicht betroffen, da konnte die Wirkung auch nicht eintreffen. Aber insofern, Gebet, Weihe, Umkehr, das sind die großen Schlüssel, dass wir eine gute Zukunft haben werden. Darum Prophetie nicht als Angstmacher empfinden, die darf nicht zur Lähmung führen, sondern die muss zum Handeln führen, die muss den Gläubigen aufrütteln, dass er die Irrwege, die wir eingeschlagen haben, korrigiert. Man fängt im eigenen Leben an und versucht das auf die Umwelt zu erweitern und im Endeffekt auf die Gesellschaft. Aber man muss auch eines sagen, die Frage ist überhaupt, wie gehen wir mit unserem Verständnis von Leben und Tod um? Wir sollten als Christen doch auch nicht den Tod als das Schlimmstmögliche empfinden. Wir glauben doch an das ewige Leben. Und darum, das Entscheidende ist doch, wie wir vor den himmlischen Richter treten. Das Entscheidende ist nicht, dass wir unser irdisches Leben so lange wie möglich führen und wenn es gut geht, 100 werden oder noch älter werden. Es gibt ja schon Wissenschaftler, die davon träumen, dass die menschliche Lebensdauer auf 130, 140 erweitert werden kann. Sondern das Entscheidende ist, wie treten wir vor Gott? Nicht wann treten wir vor Gott, sondern wie treten wir vor Gott? Und insofern ist es immer zu unserem Nutzen, wenn wir, auch wenn es uns vielleicht nicht gelingt, die Gesellschaft umzukrempeln, es ist auf jeden Fall für unseren eigenen Vorteil, für unsere eigene Zukunft in der anderen Welt, im Himmel, wenn wir auf diesen prophetischen Ruf hören.
Mit diesen Worten endet er auch schon wieder der Kurs Null auf Radio Horeb, heute unter dem Titel Die katholische Sicht auf verschiedene Prophetieformen. In der Serie Wunder gibt es immer wieder. Wir danken ganz herzlich unserem Sendungsgast, dem Autor und Historiker Herrn Dr. Michael Hesemann aus Düsseldorf. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ihnen vielen Dank und Ihren Hörern Gottes Segen.
Auch all unseren Hörern gilt von meiner Seite ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, Beten und Spenden, denn dadurch haben Sie auch diese Sendung erst ermöglicht. Wenn Sie möchten, bestellen Sie gerne ab Montag eine CD von dieser Sendung, zum Beispiel zum Weiterverteilen unter 08328 921 120. Ich wiederhole, 08328 921 120. Wenn Sie möchten, laden Sie auch alternativ gerne einen Podcast von dieser Sendung herunter, entweder in der Radio Horeb App oder natürlich auch im Skill von Alexa und auf horeb.org/mediathek. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb. Vorab einen gesegneten Sonntag Ihnen. Behüt Sie Gott!